Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Martina Rudi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Mein Name ist Martina Rudi. Und ihr kennt mich schon aus vorherigen Folgen. Und heute, ich freue mich sehr, ist Dr. Gerlind Wieskirchen mein Gast. Sie ist Partnerin einer internationalen Anwaltskanzlei, nämlich CMS, mit über 6.500 Anwälten weltweit und bietet zukunftsorientierte Rechtsberatung an.
Hallo Martina.
Genau, liebe Gerlind, als Juristin unterstützt du multinationale Konzerne, insbesondere zu Fragen der Umstrukturierung des nationalen und internationalen Arbeitsrechts sowie zu Compliance-Fragen. Und jeder, der mal in einem Unternehmen tätig war, weiß, wie wichtig das Arbeitsrecht ist. Und, das fand ich ganz toll zu lesen, du verstehst dich als Beraterin des Managements, wenn es darum geht, Businesspläne zu entwickeln oder auch passende arbeitsrechtliche Strategien. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, du bist Expertin für die Digitalisierung der Arbeitswelt. Ein Thema, das uns alle total beschäftigt. Wir beide haben uns näher kennengelernt über ein Kooperationsprojekt zwischen eurer Anwaltskanzlei und FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, wo ich auch tätig bin, das sich mit Aufsichtsratsschulungen beschäftigt. Und das Konzept, was ihr damals vorgeschlagen habt, ist einfach so ein bisschen neu und modern. Dreiviertelstunde mittags und ein spezielles Thema wie Aufsichtsrat in der Krise oder Cybersicherheit und es kommt wirklich toll an. Ja, und danke nochmal, dass du heute mein Gast bist. Und ich freue mich darauf, mit dir als Anwältin und Arbeitsrechtlerin zu diskutieren über das Thema Gleichstellung und auch deine Sichtweise kennenzulernen. Liebe Gerlind, ich hoffe, ich habe das jetzt mal alles einigermaßen richtig dargestellt.
Wunderbar.
Dankeschön. Aber ich habe ja viel gesagt so über Formales, deine juristische Karriere etc. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen sind auch ganz interessiert daran, wer du denn als Mensch bist und was hinter der Juristin steckt und was dir vielleicht in deinem beruflichen Umfeld wichtig ist.
Ja, danke, liebe Martina. Schwere Frage. Da muss ich lange drüber nachdenken. Ich fange mal an mit dem Bogen, weil ich glaube, so das Thema Frauen soll ja im Fokus unseres Gesprächs stehen. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über mittelbare Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben und habe da die amerikanische Rechtslage verglichen mit der nicht vorhandenen, damals jedenfalls, nicht vorhandenen europäischen Rechtslage. Und die Widmung dieses Buches, ich hatte das letzte Woche mit in den USA, da hatte ich nochmal reingeguckt, hieß für meine noch nicht geborenen Kinder in der Hoffnung, dass dieses Buch nur von rechtshistorischem Interesse ist. Will also sagen, dass ich gehofft habe, dass das Thema mittelbare Diskriminierung sich im Laufe der Zeit erledigen würde. Also die Kinder haben das Buch bekommen. Ich glaube aber, dass es nicht rein rechtshistorisch ist, sondern dass es durchaus noch Aktualität hat. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, was da so in den USA passiert. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber.
Später, ja.
Aber um den Bogen zu spannen, also das Thema Frauen hat mich von Anfang an in meinem Studium und Berufsleben begleitet. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich bin jetzt 58 Jahre alt, so die nächsten 10 Jahre wirklich auch das Thema Frauen nochmal in den Fokus zu stellen. Sei es, dass ich als Mentorin für andere unterwegs bin. Ich bin in so einem Mentorinnen-Netzwerk. Sei es, dass wir zusammen bei FIDA etwas machen. Aber dass es mir wichtig ist, auch hier in der Kanzlei Frauen zu fördern und auch nochmal über die strukturellen Themen nachzudenken. Also jetzt nicht über Einzelschicksale nur nachzudenken, sondern auch nochmal zu gucken, wo kann man nochmal einen Push geben. Ja, ansonsten, ich habe es ja schon gesagt, also ich habe Kinder und wenn ich so zurückblicke, waren die ersten 10 Jahre wirklich Rush Hour of Life, wo man irgendwie geguckt hat, nie eine freie Minute hat. Und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, würde ich sagen, kann man sich wieder mit breiteren Themen beschäftigen, wieder alte Hobbys aufgreifen und einfach mehr auch Dinge reflektieren. Und das tue ich gerade. Also ich mache viel Sport, ich lese viele Bücher, ich bin politisch aktiv und interessiere mich dafür, habe Familie und Freunde, mit denen ich viel mache und ja, pflegebedürftigen Vater. Das gehört alles zu, glaube ich, dieser Altersklasse dazu.
Das hört sich nach einem spannenden Leben an, mit allem, was so irgendwie dazugehört. Jetzt eine Frage dazu. Du hast ja gesagt, du hast deine Doktorarbeit geschrieben über mittelbare Diskriminierung, was ich hochspannend finde. Mhm. Wann war das denn? Wie viele Jahre ist das her?
Das war 1994.
Okay, also wir schon arbeiten weiter an dem Thema. Das war eigentlich der Hintergrund der Frage. Und wenn wir schon so ein bisschen über dich privat sprechen, du bist ja erfolgreich. Du bist Partnerin, hoch anerkannt. Wenn du zurückblickst, welche Fähigkeiten und Eigenschaften waren denn aus deiner Sicht für deinen beruflichen Erfolg entscheidend?
Also ich würde sagen, ich hatte ein Umfeld, ich hatte einen Mentor, der mich sehr gefördert hat und der nie irgendwie Zweifel an meinen Fähigkeiten hatte. Ich will den Namen ja auch mal nennen, weil das wirklich sehr viel ich ihm zu verdanken habe, Matthias Kappus. Und ich war mir damals, trotz dieser Doktorarbeit, eigentlich nicht so sehr bewusst, dass ich eine Frau war. Mhm. Also ich habe mich immer als Anwältin gesehen, aber eben in diesem fachlichen Umfeld. Und dann hatte ich auch eine Nische. Ich war vorher in den USA gewesen und habe immer gesagt, ich will internationale Konzerne beraten. Und das war in den 90er Jahren, da wusste keiner, was damit anzufangen. Und das war eine Nische, die ich gut ausbauen konnte und auch heute noch, glaube ich, als so meinen USP ansehen würde. Aber es war, fällt mir gerade so eine Anekdote ein. Matthias Kappus hat mich immer als Dr. Gerland Wiskirchen vorgestellt, nach dem Motto, sonst könnte ja jemand denken, ich sei seine Assistentin. Und das habe ich heute noch, dass ich meinen jungen Kolleginnen sage, promovier und sei es auch nur, du musst nie den Titel nennen, aber ihn zu haben, schadet nichts.
Das kann ich nur bestätigen, weil, ich bin ja auch promoviert, wenn du promoviert bist, kannst du schon mal nicht mehr die Assistentin sein.
Genau.
Das ist
einfach noch so. Die den Kaffee einschenkt.
Ja, genau.
Ja. Aber vielleicht auch, ich bin auch im Umfeld groß geworden, meine Mutter war auch berufstätig und als Professorin an der Universität erfolgreich. Also wir haben nie als Kinder, meine Schwester auch nicht, irgendwie Selbstzweifel oder Selbstlimitierungsgedanken gehabt, sondern eher so, ja, klar kann man das.
Die Welt steht euch offen.
Ja.
Oder stand euch offen oder steht euch offen. Immer noch. Ja. Und wenn du noch mal so ein bisschen noch mal mit einem anderen Aspekt auf deine Karriere schaust, was sind besondere Herausforderungen als Anwältin in so einer Großkanzlei? Ich habe immer gelernt und gehört, wenn ich mit Anwältinnen zu tun hatte, einfach wie, oder auch mit Anwälten, wie stark der Zeitstress ist, der einfach der Druck, der dort herrscht. Ist das eine besondere Herausforderung oder gibt es was anderes? Oder ist das einfach wie überall in der Wirtschaft?
Ja, lass mal so ein bisschen abschiften. Ich habe die ersten 2 Jahre im öffentlichen Dienst, im Bundesfinanzministerium gearbeitet, sodass ich, glaube ich, ein bisschen das vergleichen kann. Und es gibt schon erhebliche Unterschiede zwischen öffentlicher Dienst, wo du ja auch tätig warst, und
ich war nie im öffentlichen Dienst.
Also,
nie,
sorry,
nie. Ich war immer in DAX-Konzern.
Ja, okay. Also im öffentlichen Dienst, glaube ich, gibt es ein viel stärkeres Verständnis für Teilzeittätigkeit, für Elternzeit, für sehr begrenzte Zeiträume, in denen man arbeitet, während in der Privatwirtschaft generell, und ich glaube, das war im DAX-Konzern nicht anders als in Kanzlei, man ein ganz anderes Tempo hat und eine ganz andere Verfügbarkeit hat.
Ja.
Und das, würde ich sagen, war der größte Unterschied zum öffentlichen Dienst. Dann hat der öffentliche Dienst Quoten. Und in der Privatwirtschaft ist das ja, wie du weißt, noch nicht so ausgeprägt. Können wir gleich nochmal drüber reden. Wenn ich konkret auf Großkanzlei gucke, dann würde ich sagen, der Befund bei uns und bei den meisten anderen Kanzleien ist, dass wir Eingangsklassen haben, die sogar eine leichte Dominanz von Frauen aufweisen. Das hat mit besseren Examina zu tun. Und wir sind sehr notenorientiert. Wir ziehen diese 50-50-Regelung auch über die nächsten drei Karrierestufen bis zum sogenannten Council weiter. Das heißt, auch da haben wir noch ungefähr eine Pari-Verteilung zwischen Frauen und Männern. Und dann, wenn es um die Partnerschaft geht, da bricht es auf einmal ab. Da haben wir dann so ein Verhältnis von 1:8 oder sowas. Und du sagtest das ja eben auch, wo sind so spezifisch dann, wo ist die Sollbruchstelle? Und ich würde sagen, das ist dann genau an diesem Punkt, da sind die Kolleginnen und Kollegen bei uns etwa 5 bis 7 Jahre und dann müssen sie sich halt entscheiden, wie es weitergeht. Also sie müssen nicht gehen, wenn sie nicht Partnerin werden wollen, aber dann gibt es andere Karrierewege. Und da, glaube ich, kommt dann so eine Art Triage. Das ist dann zum einen das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was sich bei uns dahingehend auswirkt, du hast in der Regel einen etwas schlechteren Business Case, weil du in Teilzeit arbeitest. Mhm. Also es ist nicht so, dass bei uns man nicht mit Teilzeit Partnerin werden kann. Im Gegenteil. Von den Partnerinnen, die wir haben, haben, glaube ich, 90% zumindest mal teilweise Teilzeit gearbeitet. Aber du hast natürlich, wenn du Teilzeit arbeitest, weniger Zeit, abends auf Veranstaltungen abzuhängen und Marketing zu betreiben. Und das schlägt sich in deinem Business Case oftmals wieder. Dann kommt zum Zweiten meines Erachtens das Thema Selbstlimitierung von Frauen. Da können wir gerne auch nochmal das auffächern. Und das Dritte sind natürlich Bias. Also die sind sicher in jedem Umfeld vorhanden. Aber die nenne ich bewusst auch als drittes Thema, weil ich glaube, dass diese Awareness, die Sensibilität schon deutlich zugenommen hat. Heißt aber im Ergebnis, dass wir unter den Partnern im Plural ungefähr knapp 20% Frauen haben. Und diese Zahl, ich habe das seit 2005, beäuge ich das, hat sich nicht verändert. Also wir bewegen uns immer so um 20%.
Okay. Ja, aber das ist spannend, weil ich hatte immer, also wie gesagt, immer nur aus meiner Erfahrung den Eindruck gehabt, dass es in Anwaltskanzleien noch mal härter ist, als vielleicht das, was ich erlebt habe. Aber das, was du sagst, Selbstlimitierung, diese Sollbruchstelle, wo eine Frau dann nicht mehr springt und sagt, ach nee, ich weiß ja nicht und überhaupt, das ist ja ein Muster, was sich auch durchzieht. Und da wäre noch mal die Frage, was glaubst du denn, was an der Stelle wirklich helfen könnte? Ich meine, als Frau muss ich irgendwann sagen, okay, ich mache das jetzt hier oder ich mache das. Ich muss es natürlich entscheiden, aber was ist denn der Punkt, wo ich dann ermutigt bin? Warum bist du gesprungen? Hast du den Job gemacht?
Also gut, ich hatte ein spezifisches Umfeld, eine perfekte Kinderversorgung, einen Mann, der entsprechend auch extrem unterstützt hat, Eltern vor Ort und natürlich Kinderfrau, also die ganze Klaviatur. Das muss sich jeder überlegen, wie er den Weg gehen will, wenn er Beruf und Familie miteinander vereinbaren möchte. Bezug auf deine Frage, ich glaube, strukturell plädiere ich sehr dafür, dass wir versuchen, diesen Weg in die Partnerschaft zu verlängern. Das heißt also, nicht Kandidaten das Gefühl vermitteln, du musst innerhalb von 5 bis 7 Jahren dich entscheiden, Partnerin zu werden, sondern durchaus anerkennen, dass manche eben 10 Jahre oder gar 15 Jahre brauchen, weil sie eben in dem Moment, sagen wir mal Mitte 30, vielleicht gerade nicht so viel Marketing und andere Tätigkeiten einbringen können, die eben nicht direkt für die Mandanten billable hours sind, sondern eben was so da nebenbei noch erwartet wird. Und das heißt, wir müssen diesen Weg in die Partnerschaft nach oben zeitmäßig öffnen. Das Thema der Selbstlimitierung hat ja 2 Facetten, meine ich. Das ist einmal, ich kann das nicht. Also dieses berühmte, du hast 9 Anforderungen und typischerweise würde ein Mann sagen, oh, ich kann ja 3, also bin ich geeignet. Und eine Frau würde sagen, oh, ich kann 2 nicht, deswegen traue ich mir das nicht zu.
Genau.
Das ist diese eine Facette. Da kann man sicher auch drüber reden, wie man Frauen da Selbstbewusstsein gibt und sie bestärkt, dass sie nicht nur immer auf ihre eigenen Fehler gucken, sondern auch ihre Stärken. Und das andere ist ja diese Selbstlimitierung, die lautet, soll ich mir das jetzt wirklich antun? Ich habe da zwei kleine Kinder zu Hause. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und wir sehen das ja jetzt gerade bei der Millennial-Generation. Denen sind ja viele Dinge nicht mehr so wichtig. Also Schulterklappen, Titel, selbst Geld, behaupten sie jedenfalls, sei ihnen nicht wichtig. Also das heißt, all das, womit man winken kann in der Partnerschaft, können sie vielleicht gut darauf verzichten und sagen immer, für mich ist interessante Arbeit wichtig. Und das kann man eben auch in anderen Karrierestufen gut machen.
Also ich kenne das sehr gut, was du sagst. Also auch, dass Frauen sagen, also die man vielleicht fördern wollte und die sagen, ach nee, so wie du möchte ich vielleicht nicht arbeiten. Genau. Das ist mir alles zu anstrengend. Das war aber auch schon vor 20 Jahren so. Aber ich habe immer einen Punkt, um Frauen zu überzeugen, zu sagen, jetzt geh doch den Schritt. Wenn ich wirklich gestalten will, dann brauche ich Macht. Und das geht nicht in einer nachgeordneten Position. Dann muss ich genau diesen Schritt gehen. Aber ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, weil ich erinnere gerade hier nochmal an die Folge Frauen und Macht. Was Macht eigentlich leisten kann, wenn ich Dinge verändern will, wenn ich Themen in meinem Sinne nach vorne bringen und forcieren will. Mhm. Dann würde ich mich gerne mal ein zweites Thema ansprechen, das ich total spannend finde, nämlich Digitalisierung der Arbeitswelt. Mhm. Du bist Spezialistin dafür, auch für Arbeitsrecht in diesem neuen Feld, Digitalisierung. Was wird uns erwarten auf diesem Gebiet? Wie wird sich das ganze Thema auf uns, auf das Thema Gleichstellung und so weiter auswirken? Welche Entwicklungen siehst du am Horizont auf uns zukommen?
Ja, ich habe dazu eine Studie veröffentlicht zur Zukunft der Arbeit und spezifisch, inwieweit sich die Digitalisierung auf die Arbeitswelt auswirkt. Und ich würde sagen, man kann drei Entwicklungen erkennen. Nämlich zum einen, dass wahrscheinlich die fortgeschrittenen Volkswirtschaften deutlich stärker davon profitieren, während die Schwellenländer eher das Nachsehen haben, da sie zwar einerseits weniger von KI betroffen sind, aber andererseits auch viele Tätigkeiten nicht mehr in Zukunft ausüben werden. Also Indien ist so ein gutes Beispiel. Viele Tätigkeiten ist ja so eine verlängerte, digitalisierte Werkbank.
Ja, ja.
Und genau das wird aufgrund KI nicht mehr in Indien durchgeführt werden, sondern von einem Chatbot in USA oder Westeuropa. Der zweite Punkt ist, wir werden in den jeweiligen Arbeitsmärkten, also auch hier in Europa, wir nennen das the squeezed middle erleben. Das heißt also gerade im mittleren Bereich, ich sag mal Sachbearbeitung, mittleres Management, dort wird die Digitalisierung besonders zuschlagen im Sinne von Labor Displacing Technology. Das heißt, viele der Tätigkeiten, die dort verankert sind, sind ja eher repetitiver Natur und das wird alles digitalisiert werden. Das heißt, dieser Arbeitsmarkt geht mehr nach oben und nach unten. Nach oben heißt also hochqualifizierte Tätigkeiten, die künstliche Intelligenz eher als komplementär, als Assistenzrolle sehen und die einfach gelagerten Tätigkeiten oder manuellen Tätigkeiten, ob das nun Handwerker-Tätigkeiten sind, ob es Care-Berufe sind, die bleiben erhalten. Und der dritte Punkt ist, dass wir ein verändertes Skillset brauchen. Wir müssen weniger Fachwissen haben, viel mehr sogenannte Kompetenzen, gerade im sozialen Bereich und kreativen Bereich. Und wir brauchen vor allen Dingen digitale Skills, die erlernt werden müssen. Das sind so, würde ich sagen, die drei großen Trends in den nächsten Jahren.
Und was glaubst du, wenn wir über das, ja, was Thema Gleichstellung sprechen, was bedeutet das? Mehr Chance, mehr Risiko? Was würdest du denn der jungen Frau jetzt raten? Also erstmal vielleicht mehr Chance und Risiko.
Also wenn man von the squeezed middle spricht, dem zweiten Thema, was ich hatte, dann sind natürlich gerade in diesem Bereich Sachbearbeitung überproportional viele Frauen tätig. Mhm. Das heißt, man würde sagen, die werden unmittelbarer in den nächsten Jahren auch betroffen sein. Jetzt gibt es aber viele gegenläufige Trends, dass man nicht sagen muss, die ganzen Jobs fallen weg, sondern man weiß das aus vergangenen Technologie-Revolutionen, dass man typischerweise dann Nischen findet, innerhalb derer man sich dann breit macht. Also ja, die Frauen werden wahrscheinlich überproportional in diesem Bereich betroffen sein, aber gleichzeitig werden sie neue Jobs in den Bereichen finden. Zumindest hat das bisher immer so in technologischen Schüben stattgefunden. Was digitales Skillset angeht, das ist eine Frage der Bildung, würde ich sagen. Und wir kommen sicherlich gleich nochmal darauf, dass wir gerade im MINT-Bereich so eine sehr starke Geschlechteraufteilung haben. Das müssen wir ändern. Und da spielt natürlich auch die Frage des digitalen Skills rein. Was die sonstigen Kompetenzen angeht, habe ich da wenig Sorgen. Also soziale Kompetenzen, emotionale, kreative Kompetenzen. Da habe ich wenig Sorgen, dass Frauen da hervorragend abschneiden.
Glaubst du denn, dass es wirklich, also wenn ich mal 10, 15 Jahre nach vorne denke, dass unsere Arbeitswelt wirklich komplett anders aussieht?
Ja.
Also ich sage jetzt mal was, ich habe mir das vorher nicht überlegt, aber einfach mal so. Also es gibt ja, ich habe festgestellt, wir haben ja mal eine ganz interessante Runde gemacht bei FIDA zu Gründerinnen im Tech-Bereich. Und das Problem war, Gründerinnen zu finden, die wirklich substanzielle Themen machen und nicht nur sowas wie Kleiderkreisel. Ja? Mhm. Wird es das alles noch geben? Wird das ersetzt sein? Werden wir einfach viel weniger, du hast es gerade gesagt, das Squeezed Middle, diese ganzen Sachbearbeiterinnen nicht mehr haben? Und was werden diese Frauen dann möglicherweise tun?
Also man sagt, etwa 30% der Aufgaben, die derzeit von Menschen ausgeführt werden, werden auf Basis der jetzigen Technologie, also Stand heute, durch KI ausgeführt werden. Dauert nur immer was, bis so eine Universaltechnologie auch sich verbreitet hat. Das kann auch manchmal 10 Jahre dauern. Ja. Nicht, weil sie es nicht könnte, sondern weil das natürlich immer individuelle Entscheidungen sind. Trotzdem glaube ich, ich habe zum Beispiel jetzt letztens mit einer CEO von einer großen Lebensmittelhandelskette gesprochen und wir sprachen so über diese Self-Service-Kassen. Sagt sie, ja, da fallen natürlich Kassenarbeitsplätze, Klammer auf, überwiegend von Frauen belegt, weg. Aber sie wird die umschulen und da seien sie gerade kräftig dabei. Okay. Die fangen an, sich mit Kundenverhalten, Kaufverhalten, mit Marketing, mit anderen Themen zu beschäftigen. Und sie sei damit sehr zufrieden, dass das funktionieren würde.
Okay. Nochmal vielleicht einmal retour zu dem Thema, du hast es gerade angesprochen, MINT-Bereich. Ist ja nach wie vor ein Thema. Es war ein Thema, als ich angefangen habe zu studieren, 76. Und es ist nach wie vor ein Thema. Was glaubst du denn, was wir tun müssen, dass sich mehr Frauen für MINT interessieren?
Erstmal zum Befund. Ich war vor einem Jahr mal auf dem Panel. Da ging es auch um dieses Thema. Und dann hatte ich mir die Zahlen angeguckt. Wir schleichen ja geradezu in dem Bereich. Also pro Jahr, wenn ich es richtig sehe, ergreifen 1% mehr Frauen als im Vorjahr MINT-Berufe beziehungsweise machen Studium in diese Richtung. Das ist natürlich furchtbar langsam. Dann fragst du dich ja, woran liegt das? Und dann geht es dann in die Schule und in die Grundschule. Also es gibt ganz unterschiedliche Theorien, warum das so ausgeprägt ist. Und da ist ja Deutschland, spielt da ja eine Sonderrolle. Das ist in anderen Ländern nicht so ausgeprägt. Und das spiegelt sich ja auch in der Segmentierung unseres Arbeitsmarktes so wider. Ja. Industriesektor total männlich, Care-Berufe total weiblich. Und da gibt es dann wieder Ausnahmen. Die nordischen Länder haben interessanterweise auch diese Segmentierung. Also da, wo du ein sehr egalitäres Gesellschaftssystem hast, entscheiden sich Frauen wohl auch dafür. Umgekehrt, die postkommunistischen osteuropäischen Länder haben natürlich einen hohen Anteil noch von Ingenieurinnen. Damals war aber das eine Zuteilung. Also das war nicht eine Frage der Wahl, sondern da wurde ohne Ansehung der Person eben Studiengang zugeteilt. Also hilft das uns jetzt auch nicht viel. Ja, wie kriegen wir mehr Frauen in die MINT-Berufe? Rollenmodelle, klar. In den Schulen stärker die MINT-Fächer auch aufwerten. Also Frankreich ist ja ganz rigoros. Was aus dem privaten Umfeld, wenn du da nicht ein MINT-Abitur machst, bist du nichts. Kannst du auch nur früher das Pudding-Aventur.
Ja, genau, das so gab es auch.
Zweiten Weltkrieg.
Ja, genau, gab es auch.
Habe ich mal gehört. So, ja. So ähnlich ist das in Frankreich, wenn du dort Deutsch um Geschichte oder Französisch um Geschichte als Abiturfach nehmen würdest. Man müsste es wahrscheinlich bei uns ziemlich stark steuern und einfach sagen, du musst ein MINT-Abitur machen, sonst ist es ein Abi zweiter Klasse. Du darfst, also was die Theorie, die ich gehört habe, ist, dass in der Grundschule Mädchen sprachlich deutlich weiter sind als Jungs.
Ja, das ist so. Ja?
Full stop, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. So, und das führt dazu, dass schon in sehr frühen Jahren die Mädchen so in diese sprachlichen Stunden und Fächer geschoben werden und die Jungs, die jetzt sich sprachlich nicht ausdrücken können, notgedrungen in die Mat-Nat-Fächer. Okay. Eine Theorie, aber interessant und führt eben dazu, dass sich das so fortsetzt.
Wenn wir dann diesen ganzen Bogen uns noch mal anschauen, haben wir jetzt eine Perspektive noch nicht angeschaut, nämlich die internationale. Und ich habe ja eben am Anfang auch bei deiner Vorstellung gesagt, dass du auch vor allem von Anfang an internationalen grenzüberschreitend tätig warst. Und wenn wir uns diese Gleichstellungsthematik hier in Deutschland anschauen, was muss sich denn ändern, wenn wir von außen auf dieses Land blicken?
Wenn wir zwei Ebenen ansprechen wollen, also fangen wir mit der Unternehmensebene an, dann müssen die Quoten, die wir jetzt für börsennotierte Unternehmen verordnet bekommen haben, für Vorstand und Aufsichtsräte nach unten kaskadiert werden. Ich glaube, das machen die meisten Unternehmen, denn es hilft ja nichts, wenn sie nur im Vorstand und im Aufsichtsrat die richtige Zahl haben, aber darunter es übel aussieht. Aber das dauert. Also wenn du dir die DAX-Unternehmen anguckst, ist das natürlich ein langsamer, mühsamer Prozess, aber die meisten sind sich dessen bewusst. Insoweit hilft Mentoring, Rollenmodelle helfen. Was ich sehr interessant fand, dass es Unternehmen gibt, die Frauen schon in so einen Frühkinderförderungsprogramm bringen. Die sind gerade, haben gerade angefangen zu arbeiten und wenn dann da Talente sind, sagen wir mit Ende 20, vielleicht noch bevor die Kinder kriegen, dann kommen die in so einen Aufzug rein. Sodass, wenn die dann in ihre Kinderkriegphase gehen, sie schon eine gewisse Position erreicht haben, auf der sie dann aufsetzen können. Also nicht sich dann erst von der Masse absetzen müssen.
Okay.
Das fand ich eine interessante.
Zeitliche Verschiebung. Und was würdest du Unternehmen oder auch Frauen konkret empfehlen, was die Förderung angeht? Was würdest du oder was tust du in der Anwaltskanzlei? Ja. Was würdest du konkret empfehlen, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und würde dich fragen, was empfiehlst du mir, wie kriege ich denn mehr Frauen in Führung?
Wenn Frauen sollen natürlich gerne auch ihre Wünsche formulieren. Man hat ja immer das Gefühl, da gibt es bei Männern deutlich klarere der klare Ausdruck mit dem Willen zur Macht. Frauen sind da ja eher zurückhaltender und sagen dann immer, ich hoffe, dass meine Leistung gewürdigt wird. Man muss da wohl auch ein bisschen mehr Selbstmarketing betreiben.
Okay.
Und für uns Frauen ist das vielleicht eher unangenehm, ständig auf die eigenen Leistungen zu verweisen. Aber bei Männern ist das oftmals auch in deren Genen drin. Also ich nehme das jedenfalls so wahr, dass das stärker verbreitet ist als bei Frauen. Das wäre der erste Punkt, ja.
Ja, das kann ich nur so bestätigen, das ist einfach so. Männer, wie du sagtest, ne, die erfüllen 3 von 10 Aspekten und sagen, ich kann das. Frauen erfüllen 8,5 von 10 und sagen, schwierige Kiste ist das.
Also wenn ich solche Förderprogramme mache aus dem mittleren Management, sollte ich natürlich auf eine paritätische Besetzung auch achten und zu sehen, dass entsprechend viele Frauen auch da vertreten sind.
Also eigentlich eine systematische Wiederbesetzungspolicy.
Mhm. Ja, so gibt es ja auch. Also amerikanische Unternehmen, sagen wir mal vor Trump, hatten das.
Genau.
Ich würde gerne noch einen Aspekt sagen, weil ich eben sagte, man muss das auf zwei Ebenen sich angucken. Ja. Was müssen Unternehmen tun? Und was ist sozusagen am Land Deutschland noch zu verbessern? Also einmal diese Segmentierung des Arbeitsmarktes ist wirklich ein deutsches Phänomen. Daher rührt auch unser Gender Pay Gap, wenn man mal genau hinguckt. Das kommt nicht daher, weil wir besonders krass diskriminieren, sondern weil wir so einen Arbeitsmarkt haben, wo industrielle Jobs, obwohl sie gleichwertig sind zu Care-Jobs, besser bezahlt werden. Ja. Das hat auch was mit Gewerkschaftsdichte und Historie und so zu tun. Ja. Aber das ist so der erste Punkt. Der letzte Punkt, den ich da noch kritisch äußern möchte, ist, wir sollten mal mehr so eine strukturell flächendeckende Kinderbetreuung haben, wie in Frankreich, wo die Frauenerwerbsquote auch 10% höher ist als in Deutschland, statt bei uns immer wieder über, wie heißt dieses Ding, Herdprämie, natürlich Elternzeit, Geld und was weiß ich alles, Frauen dazu geradezu animieren, über Jahre zu Hause zu bleiben. Ja. Also ich finde, wir setzen die falschen Anreize. Und das ist ja bei uns mittlerweile auch total kulturell immer noch sehr verankert, dass Frauen eben zu Hause bleiben. In Frankreich gibt es diese Kultur überhaupt nicht.
Ich kann das nur bestätigen. Ich höre das auch aus Frankreich. Und wo es völlig selbstverständlich ist, auch eine Frau mit 4 Kindern ganz normal arbeitet und auch Top-Positionen einnimmt, ohne dass es ein Riesenproblem gibt. Also da glaube ich, hast du...
Oder in den nordischen Ländern ist das auch sehr verbreitet.
Ne? Ja, also da haben wir, glaube ich, richtige Nachholbedarf. Ich würde gerne so zum Schluss nochmal dieses Thema, was passiert eigentlich overseas? Also was ist da eigentlich los? Sehen wir gerade ein Rollback? Und zwar einmal, was im Moment die Entwicklung in den USA angeht, aber sehen wir auch ein Rollback, ich sag mal das Stichwort Tradwives, was man immer mal wieder so liest. Was ich aber auch teilweise hier in meinem Umfeld beobachte, ne, dass Frauen ganz so, ja, ich bleibe jetzt ganz schön zu Hause mit meinen Kindern. Also was ist da los? Wie ist deine Sicht auf diese Entwicklung und wie können wir vielleicht auch was dagegen setzen?
Also vielleicht mal für die Hörerinnen, die das nicht sofort wissen, Tradwives ist die Abkürzung für Traditional Wives und das sind solche, die kommen in den USA jedenfalls oftmals aus einem sehr konservativen, fundamental christlichen Umfeld und die sagen, ich bleibe zu Hause, halte meinem Mann den Rücken frei. Das hat auch sicher was mit Mann-Frau-Beziehungen zu tun, nicht nur mit der Frage nach beruflichen Aspirationen, sondern wie man so ein Familienweltbild sieht. Also ich habe das bisher in den USA nur als eine Minderheit wahrgenommen, die aber lautstark ist. Ich kann auch in dem Punkt nicht sagen, ob Trump das jetzt gut oder schlecht findet, da habe ich nichts zu gehört. Aber natürlich ist alles, was derzeit da passiert, ein Rollback. Also allein, dass die derzeitige Regierung DEI-Programme, also Diversity, Equality and Inclusion-Programme, nicht mehr gerne sieht und dafür indirekt sorgt, dass die meisten Unternehmen, die auch mittlerweile einkassiert haben, spricht ja schon Bände. Also ich würde mal sagen, die Hälfte meiner US-amerikanischen Mandanten hat das auch in Europa nachvollzogen. Da findest du also keine DEI-Programme mehr auf der Website und es wird auch nichts mehr gefördert. Die andere Hälfte fühlt sich noch autark und macht in Europa den bunten Stiefel, den sie bisher gefahren sind.
Aber im Grunde eine Entwicklung, die schon, also sage ich mal, erstaunlich ist, mindestens erstaunlich ist. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Arm so weit reicht. Ich höre das auch, dass Unternehmen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, inwieweit sie das noch öffentlich überhaupt noch kommunizieren. Ja, was tun wir? Weiter die Programme machen, weiter die Frauen fördern, vielleicht nicht mehr so öffentlichkeitswirksam?
Also wir haben ja interessanterweise in Europa Quoten, die in den meisten Ländern als verfassungsgemäß angesehen werden und jetzt auch die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie in der Hinsicht, also eine entsprechende Repräsentanz in den Gremien zu erreichen bei börsennotierten Unternehmen, zeigt das ja. Also bei uns sind Frauenquoten zulässig und das ist auch von den Gerichten so entschieden worden, während das in den USA nie verfassungsmäßig war, interessanterweise. Okay. Jetzt gibt es so ein bisschen die Fine Line, also Affirmative Action, fördernde Maßnahmen, um Chancengerechtigkeit zu erzielen, waren immer zulässig. Und die werden jetzt aber zunehmend auch von den eher konservativen Gerichten niedergeschlagen. Das letzte Beispiel war so eine Entscheidung bei Harvard University, die Minderheiten sehr, bei gleicher Qualifikation natürlich, aber Minderheiten sehr gefördert haben und versucht haben, da einen bunten Blumenstrauß auch an Studenten immer einzuladen und an der Uni zu haben. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube erstmal nicht, dass wir in Europa jetzt da auf den US-Kurs einschlagen, sondern den zugegebenermaßen eigentlich etwas hinterherhinkenden Pfad weiter begehen. Also Bisher war ja immer die USA so der Frontrunner, das kann man ja mittlerweile nicht mehr so sagen.
Das sehe ich genau an dieser Stelle auch so und ich hoffe auch, dass wir in Deutschland oder auch in Europa wirklich diese Themen weiter voranbringen. Ja, Gerlind, ich glaube, du bist ein großartiges Role Model und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen auch das so sehen und einfach ein bisschen deine Sicht der Dinge, deine Aussagen ein bisschen mitgenommen haben, auch was die Digitalisierung angeht, was die speziellen Herausforderungen angeht, die man als Juristin hat. Ja, und deshalb danke ich dir ganz herzlich für deine Sicht der Dinge, für deine Ausführungen, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Gedanken und an deinen Erfahrungen. Und ja, wenn ihr da draußen, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch weiter unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Und so helft ihr uns, dass noch mehr Menschen erreicht werden können, die von diesen Themen profitieren können. Ich glaube, es ist wichtiger denn je. In diesem Sinne, herzlichen Dank dir nochmal, Gerlind, und tschüss euch allen.
Sehr gern. Tschüss zusammen. Ciao.
Tschüss.